Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen sein zu können, um über dieses sehr schwierige und brisante Thema zu sprechen, die Gottesfrage im Zusammenhang oder im Zwischenbereich zwischen Islam und Christentum. Es ist fast unmöglich, eine eindeutige, einfache Antwort auf diese Frage zu geben, weil es sehr viele Christen und sehr viele Muslime gibt. Sie kennen die christliche Welt ein bisschen und Sie wissen, dass die Gotteskonzeption da doch einigermaßen ein gewisses Spektrum haben und nicht identisch sind miteinander. Genau dasselbe kann man natürlich auch im Islam sagen. Keine zwei Muslime sind gleich. Es gibt konservative Muslime, es gibt liberale Muslime, es gibt mystisch orientierte Muslime, es gibt gebildete, ungebildete. Es ist also sehr schwer, hier eine allgemeingültige Antwort zu geben. Es ist überhaupt nicht möglich, eine allgemeingültige Antwort zu geben. Ich muss mich daher in meinem Thema von vornherein und bewusst begrenzen. Ich kann also nicht etwas über alle Muslime sagen, sondern nur etwas über eine bestimmte Art von Islam, auf die ich mich begrenzen möchte. Diese Art Islam nenne ich den orthodoxen sunnitischen Islam. Die Sunniten, die sowieso etwa 80 bis 85% der Muslime ausmachen, und da unter den Sunniten die Leute, die von sich behaupten, dass sie rechtgläubig sind, orthodox. Und mein Ziel ist heute Abend, diesen Glauben von seinen Quellen her zu beleuchten und dazu als Christ, ich bin überzeugter Christ, Stellung zu nehmen. Ich will das versuchen, in drei Schritten zu tun, indem ich drei wichtige Persönlichkeiten oder Personen im islamischen Glauben aufnehme und diese Personen kurz vorstellen, so wie Muslime sie kennen, und dann jeweils am Ende des jeweiligen Punktes Bezug nehmen auf das, wie wir, wie ich zumindest, Christus verstehe, Jesus sich verhält zu diesen Punkten. Die drei Persönlichkeiten, auf die ich eingehen möchte, sind einmal der Begründer des Islams, Mohammed. Dann an zweiter Stelle Christus selber. Jeder Muslim glaubt nicht nur an Mohammed, sondern auch an Christus. Und schließlich natürlich die wichtigste Person, Allah, der Gott, der absolute Gott in der islamischen Religion, zumindest in der orthodoxen islamischen Religion. Das sind die drei Hauptteile. Und wie gesagt, zu jedem Teil einen kurzen Überblick aus islamischer Sicht und dann jeweils immer Positionsbezug aus der Sicht des Christentums. Eigentlich war vorgesehen, dass eine Leinwand da ist und ich Ihnen das Ganze dann in Stichwortarten auch präsentiere, aber wir müssen das jetzt so machen. Es wird ein recht dichter Vortrag werden, inhaltsreich. Also vergeben Sie mir, wenn ich zu viel Stoff durchnehme in einer zu kurzen Zeit. Mohammed, der Gesandte Allahs. Wenn man im Heiligen Buch der Muslime nachschlägt und versucht herauszufinden, wer diese Person war, der Begründer des Islams, wann er geboren wurde, wann er gelebt hat, was er überhaupt alles vollbracht hat, so ist man sehr enttäuscht. In diesem heiligsten Buch der Muslime, dem Koran, findet man so gut wie keine Nachrichten über Mohammed, nur einige wenige Nebenbemerkungen. Man muss zum zweitheiligsten Buch der Muslime gehen, um hier Nachrichten zu finden. Zur Sira, As-Sira an-Nabawiyya ist das arabische Wort, die Lebensbiografie Mohammeds. Die berühmteste Sira ist die von Ibn Hisham. Sie wurde etwa 150 Jahre nach Mohammeds Tod geschrieben. Sie ist vergleichbar mit dem Alten Testament. Der Koran ist ein relativ kleines Buch, so groß wie das Neue Testament oder so groß wie die Tora. Und die Sira, die Biografie Mohammeds, ist viermal so groß wie der Koran, weil da sehr viel mehr Nachrichten drin sind. Dieses Buch ist für Muslime sehr wichtig, weil sie nicht nur die Offenbarung, die durch Mohammed zustande gekommen ist, respektieren und verehren, sondern auch den Offenbarungsträger, derjenige, der aus ihrer Sicht von Allah benutzt wurde, um die Offenbarung an sie zu bekommen. Muslime, zumindest rechtgläubige Muslime, versuchen sich in ihrem Verhalten an dem Vorbild, an den Taten Mohammeds zu orientieren. Darum ist nicht nur der Koran, die absolute Willenskundgebung Allahs, wichtig für einen Muslim, sondern auch das Lebensvorbild Mohammeds. gebe Ihnen zunächst mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Daten aus dem Leben Mohammeds und werde dann einen Punkt herausgreifen, der mir besonders geeignet scheint, zu zeigen, wo der Unterschied ist zwischen Mohammed und Christus. Zunächst mal, Mohammed ist nach Christus geboren, das wissen wahrscheinlich die meisten, aber man kann es nicht oft genug betonen. Er soll angeblich um das Jahr 570 nach Christus in Mekka geboren worden sein. Mekka war damals ein Zentrum des Götzendienstes. Die Einwohner lebten zum Teil von diesem Götzendienst, weil die arabischen Stämme nach Mekka gepilgert sind, um zu den verschiedenen Gottheiten zu kommen und dort in Ritualen ihren Glauben zu vertiefen und auch Schutz zu bekommen. Und die Mekkaner haben davon gelebt, weil die Pilgerreisenden eben übernachten mussten und essen mussten. Das war eine wichtige Einnahmequelle. Die Eltern Mohammeds sind bekannt. Der Vater hieß Abdallah und die Mutter Amina. Der Vater starb, als Mohammed noch gar nicht geboren war. Und die Mutter starb einige Jahre später, sodass Mohammed als Vollwaise aufwuchs. Zunächst stand er unter der Obhut seines Großvaters väterlicherseits und später, als der starb, unter der Obhut eines seiner Onkel Abu Talib mit Namen, der Vater von Ali, der dann später der Begründer der Schiiten geworden ist. Das war also Ali, ist der Cousin von Mohammed. Von seinem Onkel Abu Talib hat Mohammed ein Handwerk gelernt. Er wurde Händler. Mit Karawanen hat er Handelsgut aus dem Norden eingekauft, in Mekka umgeschlagen und dann zum Teil weiter in den Süden gebracht, nach Jemen und dort wieder beladen nach Mekka und in den Norden gegangen. Er war relativ erfolgreich und geschickt im Handel und hatte da von daher ein gewisses Ansehen bereits in Mekka, bevor er mit dem Islam begann. Um das Jahr 595, als er 25 Jahre alt war, heiratete er eine relativ wohlhabende Frau mit Namen Khadija, die 15 Jahre älter war als er. Und dadurch konnte er eigene Handelsexpeditionen durchführen und verantworten. Und auch das gelang ihm, sodass auch er hier dann zu einem relativen Wohlstand kam. Als er 40 Jahre alt war, berichtet uns die Sira der Muslime, hat er angefangen, sich immer mehr zurückzuziehen, ist in die Wüste gegangen zum Nachdenken, zum Beten, zum Meditieren. Und bei einer dieser Aufenthalte in der Wüste ist ihm etwas passiert, was er später als Offenbarungsereignis gedeutet hat. Eine Lichtgestalt ist zu ihm gekommen, hat ihn gezwungen, einen Text zu lesen. Er hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und die Gestalt hat ihn trotzdem gezwungen, das zu lesen. Und zum Schluss, als es überhaupt nicht ging, wurde ihm der Text vorgelesen. Muslime gehen davon aus, dass dieser allererste Text, der ihm offenbart wurde, heute im Koran steht, in Sure 96 findet er sich. Diese Ereignisse haben sich wiederholt und Mohammed hat dadurch dann den Islam begonnen. Insgesamt 22 Jahre hat er unter dem Einfluss solcher Eingebungen und Offenbarungen gestanden. Und in diesen 22 Jahren gelang es ihm, den Islam nicht nur in seiner Heimatstadt, nicht nur in seiner Heimatregion im Hejaz, im Westen Arabiens, sondern in ganz Arabien zu etablieren. Mohammed ist 632 gestorben, und zwar in Medina, wo er begraben ist. Die Muslime, wenn sie auf Pilgerreise nach Mekka gehen, fügen oft noch eine zweite kleine Pilgerreise nach Medina an, um zum Grabmal des Propheten zu gehen. Im Leben Mohammeds muss man zwei wichtige Phasen voneinander unterscheiden. Die erste Phase dauerte von 610 bis 622. Und die zweite Phase sind die letzten 10 Jahre seines Lebens bis 632. In dieser ersten Phase ist Mohammed als friedvoller, warnender Prophet aufgetreten. Er hat Offenbarungen bekommen. Die geistliche Kraft, die er dann später Allah nannte oder der Herr, oder mein Herr, oder die geistliche Kraft hat sich als dein Herr ihm offenbart. Diese hat ihn aufgefordert, gewisse Dinge kundzutun und die Leute zu warnen im Blick auf das Endgericht und sie aufzufordern, zu beten und Gutes tun und so weiter. Etwas, was wir von der Bibel her kennen, vom Alten Testament, durchaus vergleichbar mit dem Auftreten der alttestamentlichen Propheten. Es entstand nur ein Problem dadurch. Mohammed war nämlich diesem Ruf, dieser Beauftragung gehorsam. Das Problem, das dadurch entstand, war, dass er eben nicht an viele Götter glaubte, sondern immer nur einen einzigen Gott verkündigte, den er dann später Allah nannte. Dadurch kam ein Konflikt mit den Verantwortlichen seiner Vaterstadt. Die haben ihm zuerst versucht, gutmütig zu erklären: Merkst du nicht, was das bedeutet? Wir hier in Mekka, alle deine Verwandte, du auch letztlich, wir leben zum Teil davon, dass Pilger zu uns kommen. Und die ganzen Götter, die wir hier anbeten, die sind eine Einnahmequelle für uns. Wenn du jetzt mit deinem Eingottglauben kommst, dann ist das bald aus damit. Und dann geht es uns wirtschaftlich schlechter. Er hat nicht darauf gehört, er stand so stark unter dem Eindruck dieser Offenbarungen, dass er unbedingt weitermachte. Und das Ergebnis war, dass die freundlichen Worte in Drohungen umgekippt sind und später in regelrechte Verfolgung. Mohammed war also in der ersten Phase seines Lebens ein verfolgter Prophet. Es ist sehr wichtig, dass wir uns das klar machen. Wenn Muslime heute bei uns hier in Deutschland leben, es gibt ja über 3 Millionen Muslime bereits in Deutschland, dann, und wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie gehänselt werden oder ausgelacht werden, weil sie während der Arbeitszeit gerne beten wollen und was weiß ich was, mit Kopftuch rumlaufen, dazu gehört ja ein gewisser Mut auch, das zu tun, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn Muslime so in Bedrängnis kommen, dann erinnern sie sich an das, was ihr Begründer, der Prophet Mohammed, erlitten hat und sagen sich, genauso wie der Prophet Mohammed das durchgestanden hat, die Phase der Verfolgung, genauso müssen wir geduldig und mutig und beharrlich sein, auch wenn es uns äußerlich schlecht geht. Die Verfolgung nahm so sehr zu, dass Mohammed an seinen 5 Fingern abzählen konnte, dass bald das Ganze aus sein würde, weil einige seiner Nachfolger wurden bereits getötet und die Morddrohungen gegen ihn wurden so realistisch, dass er Abhilfe schaffen musste. Nach langem Hin und Her hat er sich endlich entschieden, zu fliehen aus seiner Vaterstadt und in eine Stadt überzusiedeln, die etwa 400 Kilometer nördlich liegt. Sie hieß damals Yathrib, heute heißt sie Medina. Medina heißt auf Arabisch einfach Stadt. Gemeint ist die Stadt des Propheten Mohammed. Diese Übersiedlung, auf Arabisch Hijra, Auswanderung wörtlich, in Wirklichkeit war es eine Flucht vor der Verfolgung, wird im Islam als das Jahr 1 der islamischen Zeitrechnung betrachtet. Die Jahre der Muslime werden als Jahre nach der Hijra gezählt. Das ist nun ganz eigenartig. Wie kommt das? Warum haben Muslime nicht das Jahr der Geburt Mohammeds als das Jahr 1 ihres Islams ausgewählt? Warum haben sie nicht zumindest das Jahr, wo er die ersten Offenbarungen bekommen hat? Warum ausgerechnet dieses Jahr der fluchtartigen Übersiedlung von Mekka nach Medina? Die Antwort liegt darin begründet, dass in Medina eine neue Phase im Leben Mohammeds begann. Denn Mohammed hat in Medina und von Medina aus einen religiösen Staat eingerichtet und errichtet und weiterentwickelt. Zunächst war dieser religiöse Staat bewusst und deutlich multireligiös, eine Koexistenz von Heiden, Juden und Muslimen. Und im Laufe der Zeit hat er dafür gesorgt, dass der Islam immer mehr einen Einfluss bekam. Und zum Schluss waren alle anderen konkurrierenden religiösen Haltungen ausgeschaltet worden. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Für Muslime beginnt der volle Islam erst dann, wenn Islam Staat wird. Der Islamstaat ist nicht nur ein blasser Traum von einigen extremistischen Muslimen, sondern das ist allein schon in der Art und Weise, wie Muslime ihre Zeit rechnen, der Gipfel des Islams. Das ist das, wohin Islam immer führen will und führen muss. Mohammed hat dann in dieser zweiten Phase eben eine ganz neue Dimension des Islams offengelegt. In Mekka war er friedvoller, warnender Prophet. In Medina war er zusätzlich kriegerischer Herrscher Allahs. Er hat ein Gesetz eingeführt, was das Zusammenleben der Menschen in dieser Stadt und dann später darüber hinaus geregelt hat. Er wurde angegriffen, hat sich entschieden, sich zu verteidigen, militärisch zu verteidigen. Später ist er auch dazu übergegangen, anzugreifen. Seine Nachfolger am Anfang waren vor den Kopf gestoßen, gesagt, wie kannst du als Mann Gottes sowas, so ein Unrecht tun, andere Leute angreifen. Er hat gesagt, bei Gott gilt die Vergeltung. Wir wurden angegriffen, uns wurde Schaden zugefügt. Gott sagt uns, wir müssen dieses Unrecht sühnen und darum unsere Feinde angreifen und bestrafen dafür, dass sie uns angegriffen haben. Durch diese Haltung eines kriegerischen Herrschers ist dann Mohammed gelungen, ab dem Jahr 622 sowohl den Polytheismus, denn das Heidentum, als auch das Judentum in Arabien zu zerstören, die beide eine gewisse Rolle gespielt hatten vor ihm. 632, bei seinem Tod, hat der Islam ganz Arabien beherrscht. Ist also eines der Sternstunden der Weltgeschichte, dass durch eine einzige Person innerhalb so kurzer Zeit ein so riesiges Gebiet vereint wurde unter dem Banner des Islams. Aus der Vielfalt der Themen aus der Biografie Mohammeds möchte ich nun gerade diesen letzten Aspekt herausgreifen und Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen, dass die kriegerischen Aktivitäten Mohammeds nicht eine Nebensache waren in seinem Leben, sondern mit zum Kern seines Islams gehören. Mohammed hat Kriege geführt und hat Überfälle organisiert. Wenn man die Biografie von Ibn Hisham anschaut, stellt man fest, dass etwa 50% des Inhalts sich mit diesen kriegerischen Aktivitäten Mohammeds beschäftigt. Insgesamt findet man dort Nachrichten über 70 verschiedene Aktivitäten, Überfälle, Mordkommandos, regelrechte Schlachten. Manchmal hat er gewonnen, manchmal hat er verloren. Aber auf jeden Fall sind es gewaltsame Auseinandersetzungen. Vielleicht ist das der Grund, warum man vergeblich eine deutsche Übersetzung dieses zweitheiligsten Buchs der Muslime in Deutschland in den Bücherregalen der Bücherläden sucht. Das ist wahrscheinlich den Muslimen und auch vielen anderen Leuten zu peinlich, um zu zeigen, was wirklich passierte, als Mohammed den Islam begründet hat. Aus der Vielfalt der kriegerischen Aktivitäten möchte ich nur zwei oder drei hervorheben. Die erste, auf die ich eingehe, fand im Jahr 624 statt. Es ist die Schlacht von Badr. Badr ist eine Oase am Roten Meer, etwa 80 Kilometer südwestlich von Medina gelegen. Die Situation war folgende. Mohammed war 2 Jahre zuvor von Mekka nach Medina übergesiedelt. Medina war eine Wüstenstadt, da gab es nicht viel zu essen. Er musste also Proviant besorgen. Und er entschied sich, die Karawanen der Mekkaner zu überfallen, sie auszurauben, damit er und seine Nachfolger überleben können. Er wusste, dass die Frühjahrskarawane der Mekkaner unterwegs war, von Damaskus nach Mekka, etwa 1000 Kamele, weil viele verschiedene Händler ihre Kamele zusammengetan haben, damit man die Karawane leichter verteidigen kann. Diese wollte er überfallen und so eine Zeit lang wieder überleben können. Das Problem war nur, dass der Anführer der Karawane, Abu Sufyan, von den Plänen Mohammeds irgendwie Wind bekam. Der hat daraufhin 2 Dinge getan. Einmal die Geschwindigkeit der Karawane verdoppelt, dass sie am Tag 2x so viele Kilometer zurücklegten. Und zum anderen hat er einen Eiltrupp nach Mekka geschickt, um Verstärkung anzufordern. So kam es, als Mohammed Ende Februar, Anfang März in Badr ankam, diese Oase. Er wusste, dass die Karawane dort durchgehen will, weil er ja selber schon zahllose Male mit dieser Karawane von Damaskus nach Mekka gegangen war. Als er nach Badr kam, mit seinen etwa 300 kampfbereiten Muslime, war die Karawane bereits vorbei und stattdessen war eine bis an die Zähne bewaffnete Armee oder kleine Kompanie von 1000 heidnischen Mekkanern da. 300 Muslime und eine Übermacht von 1000 heidnischen Mekkanern. Es sah so aus, als wenn das das Ende des Islams wäre. Aber das Unglaubliche ist passiert. Den Muslimen gelang der Sieg in dieser Sternstunde ihrer Geschichte. Die 300 Muslime haben die 1000 heidnischen Mekkaner klein bekommen, überwunden. Und dadurch sind sie sehr viel reicher geworden, denn diese 1000 Mekkaner kamen mit ihrem ganzen Tross, zum Teil mit Frauen und mit Bediensteten, allen möglichen, sodass all das dann als Beute eingenommen worden ist. Es ist also unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns das immer vergegenwärtigen, wenn wir uns mit dem Islam beschäftigen. Mohammed hat zum Schwert gegriffen. Mohammed hat Steine aufgehoben, sie auf Menschen geworden, mit dem Ziel, sie zu töten. Mohammed hat Pfeile aus seinem Köcher genommen, auf seinen Bogen gelegt, um andere Leute zum Tod zu bringen. Durch ihn sind nicht nur Einzelne, nicht nur Hunderte, sondern Zehntausende von Menschen umgekommen. Muslime sind sich dessen sehr bewusst und sie sind auch stolz darauf, dass es für sie der Beweis, dass Mohammed wirklich von Gott gesandt worden ist. Gott, Allah im Islam, ist derjenige, der den Sieg gibt. Der Sieg auf Arabisch heißt Nasr. Und viele Leute heißen ja Nasr, wie der berühmte Jamal Abdel Nasr, um daran zu erinnern, dass Gott, wenn es einem gut geht, einem den Sieg beschert. Mohammed hat diesen wundersamen Erfolg in der Schlacht von Badr religiös und propagandistisch ganz raffiniert ausgenutzt. Er hat seinen Muslimen gesagt, jetzt müsst ihr spätestens erkennen, dass nicht ich mich gesandt habe in die Welt, sondern Gott wirklich mich geschickt hat zu euch mit dem Islam. Denn wir und ich mit unseren bescheidenen Kräften hätte es niemals geschafft, diese Übermacht zu besiegen. Gott hat uns diesen Sieg gegeben. Heute noch im Koran, in Sure 33, finden sich Verse, die daran erinnern. Dort steht wörtlich, nicht ihr habt sie getötet, als ihr sie getötet habt, eure Feinde, sondern Gott hat sie getötet. Nicht ihr habt eure Speere geworfen gegen sie, sondern Allah hat seine Speere geworfen. Seit diesem Moment gibt es eine innigste Vereinigung zwischen religiöser Pflicht und Kampf für den Islam. Im Gefolge sind sehr viele Offenbarungen hinzugekommen, die heute alle im Koran stehen, die für Muslime verpflichtend sind, die Muslime ohne Wenn und Aber zum Kampf für Allah, für den Islam, für Mohammed, für den Koran aufrufen, das legitimieren, sie geradezu zwingen. Wenn man es nicht tut in bestimmten Situationen, dann begeht man eine Sünde. Es gibt etwa 100 Kampfbefehle Allahs im Koran. In unseren Medien werden nur etwa 40 dieser Stellen im Koran thematisiert, dort wo von Dschihad die Rede ist. Und dort wird zu Recht gesagt, das Wort Dschihad bedeutet eigentlich nicht Krieg führen oder zu kämpfen, sondern es heißt in erster Linie sich anstrengen, einen Gesamteinsatz, einen Totaleinsatz für Allah erbringen. Aber was diese Leute meistens verschweigen, ist, dass es 60 andere Stellen gibt. Das sind die härteren und schwierigeren Stellen, wo nicht zum Dschihad, sondern zum Qital aufgerufen wird. Und wenn Sie Arabisch können oder Hebräisch, wissen Sie, dass Qital unzweideutig mit Töten zu tun hat. Das ist ein Kämpfen mit dem Ziel zu töten. Nicht nur 2-3 Mal steht das im Koran vor, bedingungslos, sondern Dutzende von Male, über 50 Mal. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir uns diese Realität klar machen. Wenn Leute sich in die Luft sprengen, wenn Leute für den Islam und als Muslime mit islamischen Glaubensbekenntnissen auf dem Stirnband eingestickt kämpfen für Allah, dann sind sie nicht abgeirrt vom wahren Islam, sondern dann versuchen sie, den Ur-Islam Mohammeds wieder zu aktivieren in unserer heutigen Zeit. Islam und Staat, Islam und Kampf für den Islam sind unlöslich miteinander verbunden. Natürlich gelang es Mohammed nicht immer, den Sieg davonzutragen. Einige Jahre später, ein Jahr später in der Schlacht von Uhud, wurde er von einer Übermacht von Leuten aus Mekka angegriffen. Damals hatte er etwa 1000 Muslime, die auf seiner Seite kämpfen, und er wurde geschlagen. Er selber wurde massiv verletzt, sein Unterkiefer wurde gebrochen, hat einige Zähne verloren, lag blutüberströmt auf dem Boden, hatte das Bewusstsein verloren, und seine Gegner dachten, er wäre tot. Darum sind sie weggegangen, weil sie eigentlich nur etwas gegen ihn hatten, nicht gegen seine Nachfolger. Da sie nicht genau nachgeprüft haben, ob er wirklich tot war, haben sie den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Dadurch konnte Mohammed sich reorganisieren, und ab da wurde er nie wieder so vollständig geschlagen wie in dieser Schlacht von Uhud. 4 Jahre später, im Jahr 630, hatte Mohammed dann bereits 10.000 Kämpfer an seine Seite, mit deren Hilfe es ihm gelang, seine Heimatstadt Mekka einzunehmen und dann von den ganzen Götzen zu befreien und sie als Hauptstadt, als Zentrum des Islams zu deklarieren. Als er mit seinen 10.000 Soldaten vor Mekka stand, war die Frage, soll man die Stadt im Sturm oder auf dem Verhandlungswege einnehmen? Er hatte die ganzen Monate und Jahre schon darauf hingearbeitet, dass es nach Möglichkeit durch Verhandlungen einzunehmen sei. Und sein Hauptargument in dieser Phase war: Ich weiß genau, warum ihr Mekkaner gegen mich seid. Ihr habt nur Angst, dass, wenn ich gewinne und die Götzen abgeschafft werden aus Mekka, keine Pilgerreisenden mehr zu euch kommen und ihr dadurch wirtschaftlichen Schaden habt. Wir machen folgenden Kompromiss. Das war praktisch seine Verhandlungstaktik. Ihr akzeptiert meine Oberhoheit, glaubt nur noch an einen Gott und schafft die Götzen ab. Und im Gegenzug sichere ich euch zu, dass es bis in alle Ewigkeit eine Einnahmequelle sprudeln wird, indem Muslime in Zukunft die Pilgerreise nach Mekka tun werden. Die Verantwortlichen haben am Anfang gezögert, weil sie ihm nicht genau vertrauen konnten und wollten. Aber nachdem er dann ein Jahr zuvor, im Jahr 629, selber eine Pilgerreise dorthin unternahm, um zu beweisen, dass er es ernst meint, sind sie dann doch auf sein Angebot eingegangen. Und so kam es, dass dann Mohammed im Jahr 630 seine Vaterstadt relativ unblutig einnehmen konnte. Er war also auch als Religionsführer das, was er gelernt hatte. Sein Handwerkzeug war ja der Handel. Er war Händler von Beruf und er hat auch in religiösen Fragen gehandelt. Das Ergebnis ist, dass Muslime bis auf den heutigen Tag die Pilgerreise nach Mekka tun müssen, um so den Mekkanern ein ewiges Einkommen zu bescheren, und das Ganze nur, damit seine Vaterstadt eingenommen werden konnte und möglichst unblutig. Während dieser Phase der starken militärischen Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und den Heiden, den Götzendienern, fand gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung mit dem Judentum statt. Ich kann auf die Details nicht eingehen, weil aus Zeitmangel. Das Ergebnis ist dasselbe. Genauso wie das Heidentum ausgeschaltet wurde, wurde auch das Judentum ausgeschaltet. In Medina gab es drei verschiedene jüdische Stämme, und zwar große heidnische Stämme. Diese drei jüdischen Stämme in Medina wurden der Reihenfolge nach bestraft, weil sie sich eigentlich ursprünglich verpflichtet hatten, Mohammed zu unterstützen, und dann sich immer mehr zurückgezogen haben davor. Der erste Stamm im Jahr 624 wurde verbannt, das heißt, sie durften ihr bewegliches Haben gut mitnehmen, aber ihre Ländereien und Häuser wurden konfisziert als Beute und verteilt unter den Muslimen. Der zweite Stamm, die Banu an-Nadir, ein Jahr später, 625, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie intrigiert hatten gegen Mohammed und Bündnisse geschlossen hatten, um den Islam zu schwächen, wurden nicht nur verbannt, sondern vertrieben. Das heißt, sie wurden unter Gelächter, unter Hohn rausgeworfen aus Medina. Sie konnten nur ihr nacktes Leben retten. All ihr Hab und Gut wurde konfisziert und verteilt unter den Muslimen als Beute. Und schließlich der letzte verbleibende Stamm, die Banu Qurayda. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie versucht hatten, Mohammed selber zu ermorden. Darum war die Strafe noch härter. Sie wurden nicht verbannt oder vertrieben, sondern vernichtet. Die wehrfähigen Männer und Jungs wurden geschlachtet in Medina auf Geheiß Mohammeds. Und die Mädchen und Frauen und Kinder wurden als Sklaven verteilt unter den Muslimen. Auch Mohammed hat eine solche Sklavin genommen. Das Ergebnis war eine judenfreie Stadt in Arabien schon zu Lebzeiten Mohammeds. Die restlichen jüdischen Verbände, die vertrieben wurden und die woanders lebten, haben sich dann noch ein letztes Mal versammelt, um gegen die Lawine des Islams sich aufzubäumen. Und zwar in der Festungsoase Khaybar, etwa 120 Kilometer nördlich von Medina. Diese hat Mohammed belagert. Die Juden dort mussten aufgeben und dann erging es den Anführern der Opposition gegen Mohammed, ähnlich wie dem letzten verbleibenden Stamm in Medina. Auch hier wurden die Männer hingerichtet und die Frauen und Kinder wurden unter den Muslimen als Sklaven und Sklavinnen verteilt. Das Ergebnis war, dass das Judentum genauso wie das Heidentum in Arabien zerstört wurde, ausgelöscht wurde. Und Sie können sich vorstellen, dass das wie ein Schock war fürs Judentum in der ganzen Welt. Wer diese geschichtlichen Wurzeln der Auseinandersetzung zwischen Islam und Judentum ernst nimmt, ist nicht länger verwundert, wenn er sieht, was heute im Nahen Osten passiert. Der Konflikt zwischen Juden und Muslims, zwischen Israelis und Arabern, hat Jahrhunderte, Jahrtausende tiefe Wurzeln. Und die Juden haben ein langes Gedächtnis. Das können Sie niemals vergessen, was Ihnen zugefügt worden ist durch Mohammed. Damit komme ich jetzt zur Bewertung. So viel zum Propheten Mohammed. Was für ein gigantischer Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Christus hat keine Kriege geführt. Er hat niemanden töten lassen. Er hat nicht zum Schwert gegriffen. Er hat stattdessen ein vollkommen anderes Gesetz gebracht. Er hat gesagt, zu den Alten wurde gesagt, liebet eure Nächsten und hasset eure Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen, verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Christus hat uns einen ganz anderen Gott vorgelebt und gebracht. Er hat uns einen Gott der Liebe nahegebracht. Ein Gott, der sich nicht zu schade war, den ersten Schritt auf seine Feinde zuzugehen, die Leute, die nichts von ihm wissen wollten oder gegen ihn handelten, um alles zu tun, um sie zu retten, um ihnen seine Liebe zu zeigen. Gott versöhnte die Welt mit sich selber, als wir Menschen noch Sünder waren, ist ein Schlüsselsatz aus dem Neuen Testament. Gott hat den ersten Schritt getan, um auf die Feinde zuzugehen und sie mit sich selbst zu versöhnen. Muslime kennen auch etwas von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes im Islam ist aber nur begrenzt. Sie bezieht sich nur auf die Leute, die bedingungslos Allah gehorchen. Die Feinde des Islams genießen nicht die Liebe Allahs. Es gibt einen Vers in Sure 2, 98, der das deutlich macht. Wenn einer Allah und seinen Engeln und Gesandten Feind ist, so ist Allah diesen Ketzern Feind. Das heißt, Allah liebt zwar die Gehorsamen und die guten Muslime, aber alle, die den Islam nicht unterstützen, nicht selber Muslime werden und Allah bedingungslos gehorchen, die sind seine Feinde und gegen die kämpft er. Und Muslime realisieren diesen Kampf Allahs gegen seine Feinde. Hier sehen wir einen ersten großen Unterschied zwischen dem Gottesbegriff des Islams und dem Gottesbegriff des Christentums. Es geht um Gottes Liebe. Im Christentum ist Gottes Liebe bedingungslos da, vor allem und gerade auch gegenüber den Feinden. Und zwar gegenüber den Feinden Gottes selber. Gott ist nach dem Evangelium auf seine Feinde zugegangen und hat ihnen seine Liebe gezeigt. Und natürlich daraus resultierend auch im Umgang miteinander als Verhaltensregel für uns Christen. Das unbedingte Gebot Christi, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Im Gegensatz dazu, die Gottesvorstellung im Islam, die keine Gottesliebe kennt, die keine Feindesliebe kennt, eine Liebe, die nur für diejenigen reserviert ist, die Allah bedingungslos gehorchen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich muss etwas schneller machen. Das lässt sich auch etwas schneller behandeln. Christus als Prophet des Islam. Wir wollen ja diese drei Punkte durchgehen. Mohammed, der Begründer des Islams, Christus als Prophet des Islam und Allah als Herr der Muslime. Im Koran finden sich viele Verse, die über Christus reden. Ich hatte ja gesagt, Mohammed war Händler, auch in religiösen Fragen. Und er hat auch im Blick auf das Christentum sich als Händler betätigt. Er wollte nicht nur Heiden und Juden, sondern auch Christen zum Islam rufen. Es gab Christen in Arabien zur Zeit Mohammeds, besonders ganz im Süden in der Nähe des Jemen. Auch diese Leute wollte er zum Islam bewegen und darum hat er wieder gehandelt. Er hat gesagt, das und das und das nehme ich auf von eurer Religion, wenn ihr im Gegenzug zum Islam übertretet. Das Ergebnis ist, dass wir etwa 100 Verse im Koran haben, die sich mit Christus beschäftigen, die Christus thematisieren. Und zwar in einer Weise, erstaunlich, dass wir es vom Christentum her eindeutig verifizieren können, gutheißen können. Wenn man also den Koran mit der Bibel vergleicht, stellt man fest, dass ein Großteil dessen, was der Koran sagt, zum Verwechseln ähnlich ist mit dem, was wir als Christen glauben. Darum gehe ich zunächst mal auf diese Ähnlichkeiten zwischen dem islamischen Christusbild und dem biblischen Christusbild ein. Muslime glauben wie die Christen, dass Gott Christus gesandt hat in die Welt, speziell an das Volk Israel. Sie glauben auch, wie wir Christen, dass er mit dem Evangelium zusammenhängt, dass er das Evangelium erhalten hat und verkündigt hat. Das Wort Evangelium auf Arabisch heißt Injil und es kommt im Koran vor. Muslime gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagen, Christus ist ohne Zutun eines Mannes geboren worden. Die Jungfrauengeburt ist für Muslime überhaupt kein Problem. Jeder Muslim, jeder fromme, jeder orthodoxe Muslim glaubt daran, weil es ganz klar im Koran beschrieben ist. Muslime sagen auch, dass Christus der einzige Mann war, der sündlos blieb. Alle Propheten vor und nach ihm, alle Menschen vor und nach ihm haben gesündigt, nur Christus nicht. Selbst Mohammed musste um Vergebung beten. 4 Stellen im Koran gibt es, wo Mohammed um Vergebung betet. Das heißt, er hat gesündigt, er brauchte die Vergebung. Christus nach dem Koran brauchte überhaupt keine Vergebung. Muslime glauben wie wir, dass Christus Wunderzeichen vollbracht hat. Er hat Blinde geheilt, er hat Lahme zum Laufen gebracht, er hat sogar Tote auferweckt. Darum ist es nicht ungewöhnlich, wenn in der islamischen Welt Muslime im Falle einer schweren Krankheit und Verwandten zu Christen kommen und sagen, bitte betet für uns zu Christus, denn wir wissen, er kann heilen. Muslime gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagen, Christus ist heute lebendig. Er ist am Ende seines Lebens in den Himmel gefahren. Er ist heute im Himmel bei Gott. Jeder Muslim weiß, dass Mohammed tot ist. Die Muslime gehen ja zu seinem Grabmal. Aber sie wissen auch, dass der Koran lehrt, dass Christus lebt. Das ist also eine ganz eigenartige Sache, dieser Kontrast. Christus lebt, Mohammed ist tot. Ist nicht eine christliche Lehre, sondern eine urislamische Lehre. Und ich kenne eine ganze Reihe Muslime, die, als sie das kapiert haben durch das Studium des Koran, so schockiert waren, dass sie erste Schritte in Richtung auf den christlichen Glauben hin getan haben und dann später Christen geworden sind. Und der Gipfel der koranischen Lehre über Christus ist, dass jeder Muslim damit rechnet, dass Christus am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Diese eigenartige Lehre, die heute so ganz und gar nicht mehr in unsere Zeit zu passen scheint, von der Wiederkunft Christi, über die Menschen in unseren Breitengraden oft nur noch die Nase rümpfen können, ist eine Sache, die heute noch sehr lebendig ist im Islam. Ich war vor 6 Wochen in Casablanca in Marokko. An einem Kiosk habe ich bunte Bücher über religiöse Fragen gesehen. Eines davon war über die Wiederkunft Christi, nicht von Christen geschrieben, sondern von muslimischen Gelehrten auf der Grundlage des Korans, der Tradition und aller möglichen anderen islamischen Schriften. Bevor das Ende kommt, kommt Christus nochmal, damit rechnet jeder Muslim. Wenn man diese beeindruckende Liste von Ähnlichkeiten zwischen Koran und Bibel betrachtet, so ist man nicht länger erstaunt, wenn man feststellt, dass kein Mensch weder vor noch nach Christus, inklusive Mohammed, jemals solche ausgezeichneten Hoheitstitel bekommen hat im Koran wie Christus. Wenn man innerhalb des Korans allein Christus mit Mohammed vergleicht, so stellt man fest, in allen Punkten ist Christus Mohammed haushoch überlegen. Christus wurde durch ein Wunder geboren, ohne Vater, nur von einer Mutter. Mohammed hatte Vater und Mutter. Christus ist sündlos, Mohammed hat Sünden begangen. Christus hat Wunder vollbracht, Mohammed hat kein einziges Wunder vollbracht, schon gar nicht Menschen vom Tod auferweckt. Christus ist in den Himmel gefahren und ist heute noch dort. Mohammed ist einmal für eine Nacht in den Himmel gefahren und in derselben Nacht wieder zurück und ist jetzt tot und begraben. Christus wird am Ende der Zeiten zurückkommen vom Himmel und eine wichtige Rolle spielen am Ende der Tage. Mohammed dagegen wird erst wieder in Erscheinung treten, wenn die allgemeine Auferstehung ist und alle Menschen sich vor dem Richterstuhl Allahs präsentieren müssen. Ich kenne nicht wenige Muslime, die durch das innerkoranische Studium des Christus der Muslime in vorläufiger Weise zum christlichen Glauben konvertiert sind, weil da unwahrscheinlich viele Nachrichten über Christus da sind. Nun, bei uns im Westen reagieren die Leute ganz anders auf so etwas. Sie werfen mir, ich bin auch missionarisch tätig in der islamischen Welt, werfen mir und meinen Kollegen oft vor, was habt ihr denn mit den Muslimen? Warum ruft ihr sie zum Glauben an Christus? Seht ihr nicht, dass Muslime in ihrem Glauben fast zum Verwechseln ähnlich sind mit dem, was wir selber glauben? Nicht nur im Blick auf den Gottesbegriff, sondern auch im Blick auf Christus selber. Was habt ihr denn mit der Mission? Ihr müsst nicht missionieren, sondern im Gegenteil Muslime als eure Brüder und Schwestern im Glauben willkommen heißen. Sie in eure Kirchen reinlassen, dort ihre muslimischen Gebete tun, denn wir sind letztlich Brüder, selbst nach dem, was der Koran sagt. Das ist ein sehr verlockendes Angebot und hat natürlich auch eine tiefe Basis in dem, was der Koran lehrt. Aber bevor ich darauf eingehen kann, muss ich natürlich das volle Christusbild berücksichtigen. Rein statistisch gesehen ist 80% dessen, was der Koran über Christus sagt, zum Verwechseln ähnlich mit dem, was die Bibel über Christus sagt. Es gibt nur 20% Unterschiede. Und wenn man sich im Koran nicht gut auskennt, muss man die Stellen stundenlang suchen, bis man sie findet. Aber wenn man diese wenigen Stellen ernst nimmt, betrachtet, untersucht, stellt man fest, dass sie nicht Nebenpunkte unseres christlichen Glaubens betreffen, sondern allesamt Kernpunkte, fundamentale Elemente unseres Glaubens betreffen. Ich kann hier unmöglich auf alle diese Punkte eingehen. Ich nehme nur einen Punkt heraus. Er betrifft das Kreuz. Muslime sagen, Christus ist nicht gestorben und nicht begraben worden. Er ist ohne zu sterben und dementsprechend auch ohne aufzuerstehen von den Toten direkt in den Himmel entrückt worden, ähnlich wie Henoch oder Elia im Alten Testament. Der Koran legt nahe, an dieser einen Stelle, Sure 457, zu glauben, dass die Juden tatsächlich jemanden getötet haben und sie dachten auch, oder veranlasst haben zu töten, sie dachten auch, dass es Christus war, aber in Wirklichkeit war es gar nicht Christus, sondern nur einer, der so aussah wie Christus. Der wahre Christus ist ohne zu sterben direkt in den Himmel entrückt worden. Muslime leugnen also nicht die Bedeutung des Kreuzes, nicht die Sühne-Theologie, das leugnen sie auch, aber hier in diesem Zusammenhang tun sie das nicht, sondern sie leugnen die historische Faktizität der Kreuzigung Christi. Sie sagen, Christus ist nicht gekreuzigt worden. Die Christen folgen historischen Irrtum, einer Geschichtsfälschung. Der wahre Christus ist gerettet worden durch Gott, denn nach islamischer Auffassung ist das auch undenkbar, dass der allmächtige Gott seinen Gesandten im Stich lässt, wenn es darauf ankommt, und ihn dann einen elenden Tod sterben lässt. Das ist undenkbar für einen Muslim. Allah ist nur wirklich Allah, wenn er seinen Gesandten auch unterstützt und ihm den Sieg gibt. Diese Stelle ist einzigartig im Koran. Nur an einer einzigen Stelle finden wir diese Nachricht. Und für Leute, die dialogbeflissen sind, die gerne Harmonie zwischen Islam und Christentum erzeugen wollen, ist man geneigt, diese Stelle beiseite zu schieben, zu sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf das Gemeinsame. Und wenn wir das genügend ausgeschlachtet haben, dann können wir eventuell später auch noch auf die trennenden Elemente kommen. Das sieht sehr verlockend aus, aber wenn man den christlichen Glauben ernst nimmt, und das tue ich als Nachfolger Jesu Christi, dann ist das eine fatale Entwicklung. Denn dieser Punkt, der hier verleugnet wird, hat schwerwiegende Konsequenzen für mich als Christen. Wenn Christus nämlich überhaupt nicht gestorben ist, nicht gekreuzigt worden ist, dann bedeutet das für mich als Christ, dass er nicht für meine Sünden hat sterben können. Damit leugnen Muslime die Mitte dessen, was wir Christen Evangelium nennen, die frohe Botschaft von der Erlösung in Christus. Die kürzeste Form, das Evangelium auszudrücken, ist zu sagen, Christus starb für unsere Sünden. Ist er gar nicht gestorben, hat das historisch gar nicht stattgefunden, dann konnte er auch nicht für unsere Sünden sterben, also gibt es kein Evangelium. Zweite Konsequenz. Ist Christus nicht gestorben, dann heißt das natürlich auch, dass er nicht von den Toten auferweckt worden ist. Denn er musste ja gar nicht auferweckt werden, er war ja gar nicht erst gestorben. Das heißt, Muslime leugnen nicht nur unseren Karfreitag, sondern sie leugnen auch unser Ostern. Sie sagen, beides ist ein historischer Irrtum. Damit leugnen sie aber auch unsere Hoffnung auf ewiges Heil, auf ewiges Leben. Im Islam gibt es niemanden, der Sünde, Teufel und Tod überwunden hat und so eine reale Basis für eine Hoffnung auf ewiges Leben kann. Jeder Muslim muss selber zusehen, dass er irgendwie die Chance bekommt, ins Paradies zu kommen, indem er sich anstrengt und möglichst viele gute Taten tut, um seine bösen Taten aufzuwiegen. Und die letzte Konsequenz: Christus im Koran ist nicht unser Heiland, er ist nicht unser Retter. Wenn Christus weder für unsere Sünden gestorben ist, wenn er nicht um unsere Rechtfertigung willen von den Toten auferweckt worden ist, wie das Paulus sagt in Römer Kapitel 4, dann ist also klar, dass Muslime keinen Retter haben. Jeder Muslim, wenn er gerettet werden will, muss sich selbst anstrengen. Meiner Ansicht nach ist das der wichtigste Grund, warum Muslime Christus nicht Jesus nennen, sondern sie haben ihm einen anderen Namen gegeben, den Namen Isa. Das arabische Wort für Jesus lautet Yasur oder Yasuo, voll vokalisiert. Das ist ein anderes Wort als das koranische Wort für Christus, Isa. Wenn man die zwei Worte vergleicht, stellt man fest, sie sind beide arabisch, bestehen aus vier Buchstaben. Und die Buchstaben sind auch fast identisch in beiden Namen, nur dass beim Namen Isa im Koran die Buchstaben von Jesus von hinten nach vorne gelesen sind. Praktisch eine buchstäbliche Verkehrung des Namens Jesu. Das sieht wie ein kleiner trivialer Trick aus, ist aber wahrscheinlich leider sehr viel ernster zu betrachten. Denn in den semitischen Kulturen wird ganz bestimmt, in ganz bestimmten Situationen der Name einer Person verkehrt herum ausgesprochen, nämlich in Situationen, wo diese Person verflucht wird, in Fluchritualen. So ist es möglich, dass der Name Isa im Koran eine indirekte Verfluchung dessen ist, was Christen hochhalten, die Lehre von der Erlösung, von der Rettung durch Christus. Das ist ein bisschen umstritten, ob das so ist. Ich glaube daran, aber was unbestritten ist, ist, dass Muslime nicht durch eine etymologische Analyse des Namens Christi im Koran, dieses Namens Isa, zu dem Schluss kommen können, dass Christus der Retter, der Erlöser ist. Das können wir als Christen tun, denn das Wort Jesus auf Deutsch stammt aus dem griechischen Jesus, das eine Transliteration eines alttestamentlichen Namens ist, Jehoshua. Jehoshua bedeutet wörtlich Gott rettet oder Gott im Akt der Rettung. Der Name Jesu ist also Programm. Er gibt das wieder, was Christen glauben, dass es in Jesus passiert ist, nämlich dass in ihm Menschen gerettet worden sind und immer noch gerettet werden. Das können Muslime nicht erschließen aus der Analyse des Namens Isa. Warum? Weil das für Muslime auch undenkbar wäre. Es ist auch gar nicht so. Darum darf er auch nicht so heißen. Dieser Name Jesu ist nicht nur irgendein Name, sondern es ist der Name, der über allen Namen steht, nach der Auffassung Christen. Der Christen in Philipper 2 lesen wir folgenden Text. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, seid so unter euch gesinnt, wie es Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Hinter der Kreuzestheologie des Christentums steckt eine ganz bestimmte Eigenschaft Gottes. Es ist die revolutionäre Eigenschaft, ich kenne keine andere Religion, in der das da ist, dass man sagt, unser Gott ist ein demütiger Gott. Nur ein demütiger Gott ist bereit, auf seine himmlische Herrlichkeit zu verzichten, Mensch zu werden und als Mensch noch der Allerverachtetste zu werden, um die Menschheit zu erlösen. Wenn einer hochmütig wäre, wäre das undenkbar. Der würde das niemals tun. Aber unser Gott der Christen, ist ein Gott, der von Herzen demütig ist. Jesus hat nur ein einziges Mal über sein Herz gesprochen nach den Evangelien. Aber als er darüber sprach, hat er gerade diesen Eigenschaft freigelegt. Er sagte in Matthäus 11, 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir also in Jesus Demut sehen, dann heißt das auch, dass der Vater selber, Gott der Allmächtige, in seinem innersten Herzen demütig ist. Im starken Kontrast dazu, der islamische Gott kennt nichts von Demut. Muslime schätzen 99 schönste Namen von Allah und wiederholen sie tausende von Male. Sie haben diese Gebetsketten. Auf diesen Gebetsketten gibt es 33 Perlen. Wenn man die dreimal wiederholt, dreimal durchgeht, hat man die 99 Namen Allahs hergesagt. Einer dieser 99 Namen Allahs lautet auf Arabisch Al-Mutakabbir. Das heißt wörtlich der Hochmütige. Die Muslime gehen davon aus, Allah ist hochmütig. Darum ist für sie eine Dreieinigkeit auch undenkbar. Wenn es Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist geben würde, würden sie sagen, die sind alle drei hochmütig, die würden sofort vollkommen miteinander zerstritten sein. Keiner würde jemals mit dem anderen zurechtkommen. Im Christentum dagegen ist die Dreieinigkeit nur möglich, weil sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist in ihrem innersten Wesen demütig sind. Der eine lässt dem anderen die Ehre. Was für ein gigantischer Unterschied. Jetzt verstehen Sie, warum nach 1. Petrus 5, Vers 5 Folgendes gesagt wird: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Warum? Weil Gott selber demütig ist. Wer demütig ist, der wird so wie der Gott der Bibel. Wenn man also Christus im Koran mit Christus in der Bibel vergleicht, stellt man fest, dass der Hauptunterschied in der Kreuzestheologie liegt. Es gibt noch andere wesentliche Unterschiede, aber das ist ein wesentlicher. Und dahinter steckt die Frage, wie Gott eigentlich ist. Ist er voll Demut oder ist er letztlich hochmütig und kann nicht genug davon bekommen, groß gemacht zu werden? Wer sich also vor die Wahl stellt, Christentum oder Islam, muss sich entscheiden, will ich einen demütigen Gott haben oder will ich einen hochmütigen Gott haben? Damit komme ich zum letzten Punkt, Allah, der Herr der Muslime. Auch hier gibt es unwahrscheinlich viele Ähnlichkeiten. Die wurden bereits in der Aufklärung sehr stark analysiert und hervorgehoben, haben dazu geführt, dass Werke wie Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing das Tageslicht gesehen haben und heute in unserer Kultur eine wesentliche Rolle spielen. Durch die Analyse Gottes im Koran meinte man zum Ergebnis kommen zu müssen, dass die beiden einander so ähnlich sind, dass man sie kaum mehr voneinander unterscheiden kann. Und in der Tat, es gibt unvorstellbar viele Unterschiede, viele Ähnlichkeiten zwischen Allah und Jehova, zwischen dem Gott des Korans und dem Gott der Bibel. Beide treten als Schöpfer Himmels und der Erde auf. Beide treten als Richter am Tage des Gerichts auf. Beide haben viele Eigenschaften oder ihnen werden viele Eigenschaften zugesagt, die zum Verwechseln ähnlich sind. Allah ist voller Barmherzigkeit. Er ist der Vergebende, genauso wie im Alten und im Neuen Testament. Allah ist der Allwissende, der Allgegenwärtige. Die ganzen metaphysischen Eigenschaften, die wir vom christlichen Gott her kennen, werden auch Allah im Blick auf Allah ausgesagt. Selbst genuin biblische Begriffe über Gott, Eigenschaften Gottes, findet man im Koran wieder. Gott, Allah ist das Licht, er ist die Wahrheit und so weiter. Also auch hier dieser eigenartige Befund, das rein oberflächlich betrachtet, die Ähnlichkeiten so überwältigend viele sind. Auch hier ist es weit über 80, in dem Fall würde ich sagen sogar 90% dessen, was der Koran sagt über Gott, ist zum Verwechseln ähnlich mit dem, was wir in der Bibel haben. Aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Sie sind nicht so weit verbreitet im Koran, aber wenn man von der Bibel beginnt und dann die Bibel mit dem Koran vergleicht, dann merkt man den großen Unterschied. Ich will nur einen einzigen Unterschied herausgreifen. Das ist den Namen Vater, den wir von der Bibel her kennen. Für Muslime ist es undenkbar, Allah Vater zu nennen. Allah ist nicht unser Vater im Himmel. In Sure 112, Vers 3 sagen Muslime, wiederholen Muslime 17 Mal pro Tag in ihren 5 Gebetszeiten, was unmittelbar mit dieser Frage zusammenhängt, weil Muslime diese Gebete immer auf Arabisch sagen, will ich kurz dieses Gebet formulieren. Das ist Teil ihrer Gebetsliturgie, es sind 4 kurze Verse, aus Sure 112 stammt das. Sie sprechen, Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Auf Deutsch, sprich, Allah ist einer, er ist eine Einheit. Er ist undurchdringlich, Allah der Undurchdringliche. Und jetzt Vers 3, das ist der entscheidende Vers. Er hat weder geboren, noch ist er geboren worden. Das heißt, er ist nicht Vater, noch kann er jemals Sohn sein. Und dann der letzte Vers, keiner ist ihm ebenbürtig. Muslime haben also nicht nur das Verhältnis zum Vaternamen Gottes, das ein Mensch hat, der noch nie etwas davon gehört hat, sondern Muslime lehnen den Vaternamen Gottes bewusst ab. Ja, man kann sagen, jeder Muslim, der fromm ist und 17 Mal seine Pflichtgebete absolviert pro Tag, ist geistlich geimpft gegen Grundwahrheiten des Evangeliums, nämlich an oberster Stelle, dass Gott Vater ist und unser Vater sein will. Dementsprechend ist natürlich klar, dass Christus auch nicht Sohn Gottes ist. Es gibt eine Stelle im Koran, Sure 9, Vers 30, die zusammengefasst sagt, verflucht sei jeder, der sagt, Christus sei Sohn Allahs. Hier sehen wir, dass Muslime zentrale Elemente unseres christlichen Glaubens nicht einfach nur ignorieren oder beiseite schieben, sondern geistlich direkt angreifen. Der Islam ist ein geistlicher Angriff gegen zentrale Lehren des Christentums. Jeder, der behauptet, Christus sei Gottes Sohn, ist für einen Muslim ein Verfluchter, einer, gegen den Allah kämpft, bis er vernichtet wird. Und so ist natürlich klar, wenn Gott weder der Vater ist, noch Christus der Sohn Gottes, der Sohn Allahs ist, dann ist klar, dass Allah für Muslime niemals das sein kann, was er für uns ist, der Dreieinige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In Sure 471 steht, ihr Leute der Schrift, sagt im Blick auf Allah nicht drei, hört auf damit, das ist besser für euch. Die Dreieinigkeitslehre wird explizit abgelehnt. Damit verlieren Muslime aber auch den Zugang zum Vater. Für sie ist Gott immer nur der Herr. Ein Muslim kann höchstens ein Sklave Allahs sein. Das ist das höchste der Gefühle. Näher ran an Allah kommt er nicht. Für einen Muslim ist Allah immer unendlich weit entfernt. wenn er sich 17 Mal pro Tag niederwirft in Richtung Mekka, mit der Stirn den Boden berührt, dann ist er eine Inkarnation dieses Glaubens. Dann tut er, was das Wort Islam bedeutet. Das Wort Islam bedeutet bedingungslose Hingabe, Auslieferung, Kapitulation vor Allah und zu Allah. Es ist undenkbar, dass Gott für einen Muslim Allah ist. Das ist auch der Gipfel der Ketzerei. Jeder, der das wagt zu behaupten, wird verfolgt und letztlich getötet. Gott ist nur der Herr und er ist unendlich weit weg. Bei uns im Christentum dagegen ist Gott der Vater, der voller Freude ist. Die Freude Gottes spielt im Christentum eine große Rolle. Das ist einer der wichtigen Unterschiede in den Eigenschaften Gottes zwischen Bibel und Koran. In Johannes 15, Vers 31 sagt Jesus, das sage ich euch, Jesus, euch Jüngern, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Und bereits im Alten Testament lesen wir, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Wenn der Heilige Geist Gottes in einem Menschen lebt, dann kommt Freude auf. Das ist eine der Früchte des Geistes Gottes. Warum? Weil Gott selber voller Freude ist. Das hängt aufs Innerste mit der Dreieinigkeit auch zusammen. Gott, der Vater, freut sich, dass ein Sohn da ist. Und der Sohn und der Vater freuen sich über das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist also eine ganz tiefe Freude in Gott, die überschwappt auf jedem, der mit diesem Gott etwas zu tun hat. Im Kontrast dazu findet man im Koran einen ganz schrecklichen Vers, Sure 28, Vers 76, dort steht ganz platt, Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah liebt nicht die Fröhlichen. Warum? Weil selber keine Freude in ihm ist. Das ist der Grund, warum Muslime in ihren Moscheen nicht singen. Denn wenn man singt, dann könnte man sich ja freuen. Und Allah liebt aber die Fröhlichen nicht, also wird gar nicht erst gesungen. In der Moschee, in der Anbetung muss man immer ernst sein, wie ein Sklave vor seinem Herrn. Gleichzeitig, wenn man den Gott im Koran untersucht, stellt man fest, statt der Freude sind ganz andere erschreckende Eigenschaften da. Einer der schrecklichsten ist die List Allahs. An 10, 12 Stellen im Koran steht ganz eindeutig, dass Allah listig ist, ja, dass er sogar der listigste von allen war. Eine Stelle, Sure 3, Vers 54. Und sie, die Juden, waren listig, als sie Jesus töten wollten, aber auch Allah war listig. Und Allah ist der listigste von allen und hat Jesus ihnen vor der Nase weggeschnappt, sodass sie ihn nicht töten konnten und hat sie glauben lassen, sie hätten den wahren Christus getötet. Das heißt, die explizite List Allahs gegenüber den Juden bestand darin, dass er das Kreuz vereitelte. Also anstelle von Freude, als Quelle der Freude in Gott, findet man im Islam eine Quelle der List. Und das spielt eine große Rolle bis ins tägliche Leben der Muslime hinein. Im Islam gibt es keine unbedingte Verpflichtung zur Wahrheit. Es gibt keinen Geist der Wahrheit im Islam, weil Allah selber Tricks anwendet und der Koran redet auch noch darüber. Muslime dürfen offiziell ohne eine Sünde begehen unter 3 Bedingungen nach dem islamischen Gesetz der Scharia lügen. Einmal ein Mann gegenüber einer Frau oder eine Frau gegenüber dem Mann. Wenn ein Mann eine Frau werben will, darf er ihr das Blaue vom Himmel runter lügen, ohne eine Sünde zu begehen. Das ist der Grund, warum im Islam der Ehevertrag nicht zwischen dem Mann und der Frau geschlossen wird, sondern zwischen einem Mann und dem männlichen Vertreter der Frau, denn gegenüber dem darf er nicht lügen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Vertrag dann stimmt. Die zweite Situation, wo gelogen werden darf, ist, wenn 2 Muslime miteinander Streit haben und sich beinahe umbringen wollen, um sie miteinander zu versöhnen diesen Streit zu beenden, darf man auch lügen, was das Zeug hält, um den Streit zu beenden. Und schließlich ein Muslim gegenüber einem Nicht-Muslim, besonders gegenüber seinem Feind, darf lügen, so viel er will, um dem Islam zum Vorteil zu verhelfen. Es gibt die sogenannte Taqiyya-Praxis, dass man vorgeben kann, gar nicht so sehr fromm zu sein, wenn einem das Vorteile bringt als Muslim, in Wirklichkeit aber doch ganz fromm ist in seinem Herzen. das ist nicht nur erlaubt, sondern es ist geboten in manchen Situationen. Das ist der letzte krasse Unterschied zwischen dem Allah des Koran und dem Gott der Bibel. Bei Gott kommt Freude auf, weil er der Quell der Freude ist in der Bibel. Bei Allah gibt es nicht nur keine Freude, sondern stattdessen List. Wenn ich den Projektor hätte, könnte ich Ihnen jetzt zum Abschluss drei schöne Kalligrafien von arabischen Bibelversen zeigen, die das Gesagte zusammenfassen. Der erste Vers ist aus 1. Johannes 4, Vers 16. Dort lesen wir auf Arabisch Allah Mahabba, wa man yathbutu fil Mahabba yathbutu fil Allah wa Allah fi. Das heißt auf Deutsch, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn man also den Gott des Korans mit dem Gott der Bibel vergleicht, dann geht es zuallererst um Gottes Liebe. Im Islam ist Gott nicht ungeteilte Liebe, sondern auch dort findet man auch Feindschaft gegenüber seinen Feinden. Gott ist zwar barmherzig, Gott ist vergebend, aber immer nur gegenüber seinen Freunden, gegenüber seinen Feinden ist er nicht vergebend und nicht barmherzig, sondern unerbittlich bis zum Tode. Der zweite Unterschied, im Christentum geht es um Gottes Demut, die Gott veranlasst hat, den ersten Schritt auf seine Feinde zuzugehen und praktisch die Quelle seiner Liebe, seiner ungeteilten Liebe sogar gegenüber seinen Feinden ist und hat ihn veranlasst, als Christus Mensch zu werden und für die Menschen zu sterben. Im Islam dagegen haben wir statt dieser Demut die unhinterfragbare Hochmut Gottes, die sich widerspiegelt im Hochmut der Muslime. Das Auftreten der Muslime spiegelt den Geist Allahs wider, so wie sie ihn von dem Koran her kennen. Den Vers, den ich hier ausgewählt hatte, hatte ich in Auszügen zitiert. Das ist Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Ta'alau ilayya ya jami'al mut'abin wa thaqilil ahmal, fängt das an. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was für eine tiefe und schlichte Aussage gleichzeitig. Zwischen Mohammed und Jesus geht es also um Gottes Demut oder Hochmut. Und schließlich der letzte Vers als Zusammenfassung, wo es um den Kontrast zwischen der Freude Gottes und der Lüge oder der List Gottes geht, nach dem Koran, ist der Vers aus Römer 14, Vers 17. Laisa malakutullahi aklan wa sharban, bal huwa birrun wa salamun wa farahun fir ruhil Qudus. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, obwohl wir gleich nachher essen werden, sondern es besteht in Gerechtigkeit und Frieden und Freude. Das Reich Gottes, da wo Gott herrscht, da ist Freude. Freude im Heiligen Geist. Sie sehen das Ergebnis meiner Ausführungen. Glauben Muslime und Christen an denselben Gott? Muslime müssen vom Koran her sagen, dass sie an denselben Gott glauben, weil in Sure 29 das jedem Muslim befohlen wird. Dort steht, Ilahuna wa ilahukum wahid. Mohammed redet da mit den Juden und sagt, unser Gott und euer Gott ist einer. Wenn ein Muslim daran zweifelt, dass sein Gott nicht derselbe Gott ist wie der Gott der Christen, dann kann er getötet werden. Dann ist er Ketzer, dann ist er abgefallen vom Islam. Wir dagegen müssen durch die Analyse dessen, was wir gerade gesehen haben, durch die Betrachtung des Lebens Mohammed, durch die Betrachtung des koranischen Christus im Vergleich zum biblischen Christus und die Betrachtung des Gottesbildes in Bibel und Koran zu dem Schluss kommen, es ist unmöglich, dass es ein und derselbe Gott ist. Entweder ist Gott der Vater, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat und hat ihn für die Menschheit sterben lassen am Kreuz, oder er hat es nicht getan. Es ist unmöglich, dass ein und derselbe Gott das getan hat und dann 600 Jahre später einen Propheten in die Welt schickt in der Person Mohammeds und uns sagen lässt, ich habe euch angelogen, das war gar nicht mein Sohn, ich habe nämlich gar keinen Sohn und er ist auch gar nicht am Kreuz gestorben. Entweder hat Gott einen Sohn und er ist wirklich Vater und in Demut hat er ihn hergegeben, damit wir gerettet werden, oder er hat es nicht. Aber es ist unmöglich, dass es ein und derselbe Gott sein kann. Dankeschön.